Das NDR 2 Update um 5 mit Eva Engert.
Der Norden schwitzt und die Hitzewelle wirkt sich auch auf unsere Psyche aus. Und Deutschland soll widerstandsfähiger werden, wenn es um Krisen oder Katastrophen geht. Liegt's am Vollmond, dem Saturn im Schützen oder an der Hitze, fragt man sich ja manchmal, wenn die Leute um einen rum sich plötzlich besonders merkwürdig verhalten. Was die Hitze betrifft, da gibt's wissenschaftlich erwiesen wirklich einen Zusammenhang zu unserem Verhalten. Studien zeigen nämlich, dass Hitze uns reizbar und aggressiv machen kann. Maria Bartow ist Umweltpsychologin beim Umweltbundesamt. Was gibt's denn da für Erkenntnisse, was Temperaturen mit unserem Verhalten machen?
Tatsächlich gibt es Hinweise und Untersuchungen, die sagen, die perfekte Komforttemperatur für sozialverträgliches Verhalten läge ungefähr um 21 Grad Celsius. Wenn wir uns jetzt anschauen, was passiert an einem heißen Tag, das ist ja definiert als ein Tag mit einer Lufttemperatur über 30 Grad Celsius, dann sind wir von diesen 21 Grad schon ganz schön gut entfernt. Und es gibt Studien, die Zusammenhänge darlegen. Das zeigt sich ganz konkret beispielsweise in einer höheren Rate von Körperverletzungs- oder sogar Morddelikten und Raubüberfällen an heißen Tagen.
Es klingt aber schon ein bisschen skurril. Es war zu heiß, deswegen musste ich am Ende jemanden ausrauben. Wie lässt sich das denn erklären, dass Hitze zu solchen Effekten führt?
Ganz vorneweg, was recht eindeutig ist, ist der Schlaf. Nicht nur heiße Tage nehmen im Zuge einer Hitzewelle ja zu, sondern auch die sogenannten Tropennächte. Das wirkt sich negativ auf die Schlafqualität aus, aber auch auf die Schlafquantität. Und das macht uns natürlich dünnhäutiger am Tage und erhöht irgendwo auch Leistungseinbußen. Da gibt es Hinweise auch dafür, dass wir weniger Energie sozusagen haben, die dem Gehirn zur Verfügung steht. Und es zeigt sich dann am Tag auch tatsächlich in einigen Studien, die darauf hindeuten, dass sowas wie Arbeitsunfälle zunehmen könnten, als eben wenn wir die Nacht davor gut geschlafen hätten und eine geringere Lufttemperatur gehabt hätten.
Gut, jetzt ist es heiß. Was kann ich denn tun, damit ich bei der Hitze nicht zum Rowdy werde?
Hitze und Gesundheit hängen zusammen und das hilft, wenn wir darüber einfach mehr sprechen, uns häufiger bewusst zu werden über unser eigenes Verhalten. In der Psychologie spricht man von Metakognition, also das Denken über das eigene Denken. Dass ich kurz mal rauszoome und überlege, warum geht's mir denn gerade so? Warum bin ich denn gerade so gereizt? Warum möchte ich denn gerade am liebsten einfach nur schreien oder häufiger hupen? Da gab es auch eine Studie, dass man im Verkehr einfach auch irgendwie einen aggressiveren Fahrstil an den Tag legt. Dass man mal kurz rauszoomt und überlegt, warum geht's mir so? Vielleicht dann auch die Überlegung, okay, wenn es heute so heiß ist, vielleicht geht's ja anderen auch so.
Ja, und manchmal hilft vielleicht auch tief durchatmen vor einer allzu heftigen Impulsreaktion und beim Runterkühlen von Körper und Geist vielleicht auch ein schönes Eis. Die Zeiten haben sich geändert, sind irgendwie bedrohlicher geworden. Die Innenminister von Bund und Ländern haben jetzt 3 Tage in Hamburg zusammengesessen und da war die Rede davon, dass es momentan sehr viel mehr Hinweise auf mögliche Sabotageakte gibt als sonst. Und deswegen sollen wir darauf vorbereitet sein, wenn wirklich mal was Gravierendes passiert. Jörn Strelapol, NDR 2 Hamburg. Was können das denn für Vorfälle sein?
Ja, das ist eben das Problem. Im Prinzip kann das alles sein. Von einem Cyberangriff über Drohnen-Spähflüge, Sabotageakte oder Anschläge, wo wir danach einen Blackout haben. Und natürlich auch eine militärische Bedrohung. Und genau diese hybride Bedrohungslage, so wird das ja genannt, die macht es so schwierig für die Sicherheitsbehörden, eben auf alles vorbereitet zu sein.
Wenn es jetzt wirklich mal so weit kommt, dass meinetwegen überall im Land der Strom ausfällt, wie können wir uns denn darauf vorbereiten? Also was ist da geplant laut Innenministern?
Ich finde, Alexander Dobrindt, der Innenminister von der CSU, hat dafür ein gutes Beispiel genannt. Er sagt, die Nina-Warn-App soll die nächsten Jahre so ausgebaut werden, dass zum Beispiel bei einer Bedrohungslage, bei einem Krisenfall auf unserem Smartphone gezeigt wird, wo wir hingehen können. Das sind keine Bunker mehr. Er hat gesagt, Bunker ist out, das wird es nicht mehr geben, sondern beispielsweise Tiefgaragen als Schutzräume. Das, finde ich, ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, um zu zeigen, wie wir darauf vorbereitet werden.
Im Krisenfall müssen ja aber nicht nur staatliche Strukturen funktionieren, sondern auch die Leute müssen irgendwie damit umgehen können. Das war ja auch Thema auf der Konferenz. Wie soll sich denn der einzelne Mensch auf sowas einstellen?
Genau, da haben die Ministerinnen und Minister ja schon gestern öffentlichkeitswirksam für geworben. Sie haben diesen Notfallrucksack gepackt, den wir alle griffbereit und gepackt in unserer Wohnung haben sollen. Mit Nahrung, Wassermittel, Medikamenten, Taschenlampen und so weiter. Und auch an den Schulen soll dieses Wissen vermittelt werden, wie man sich vorbereiten kann auf einen Notfall. Großes Vorbild ist da immer Finnland. Wie genau das aber dann aussehen soll, beispielsweise an den Schulen, wie das Wissen vermittelt werden soll, das blieb heute aber offen.
Bei dem Innenministertreffen war ja jetzt auch der Verteidigungsminister, weil die zivilen und militärischen Stellen im Krisenfall auch noch besser zusammenarbeiten wollen. Was heißt denn das konkret?
Boris Pistorius, der Verteidigungsminister, brachte da ein Beispiel aus Hamburg. Wenn in den Hamburger Hafen investiert wird, sagt er, dann geht es eben nicht mehr in Zukunft nur um die zivile Handelsschifffahrt, sondern auch darum, dass der Hafen, der Hamburger Hafen im Kriegsfall ein logistisches Drehkreuz wäre.
Ich meine, wir reden über Sabotageakte, hybride Bedrohung und jetzt war sogar die Rede vom Kriegsfall. Also haben die sich in irgendeiner Form dazu geäußert, für wie wahrscheinlich die sowas halten, dass man sich darauf jetzt eben so vorbereitet?
Also die Innenminister sagen, wir wollen nicht, dass dieser Ernstfall eintritt, aber es ist gut, wenn wir eben darauf vorbereitet sind. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft an die Menschen in unserem Land.
Danke, Jörn, nach Hamburg. Mit 65 ist noch lange nicht Schluss mit dem Job. Immer mehr Menschen gehen auch im Rentenalter noch arbeiten. In Schleswig-Holstein waren das im vergangenen Jahr um die 75.000 Menschen, in Niedersachsen 180.000. Das zeigt der aktuelle Mikrozensus. Warum sie das machen, das hat verschiedene Gründe. Zweimal in der Woche arbeitet zum Beispiel Silke Bürger in einer Apotheke in Pinneberg. Das ist erstmal nichts Besonderes, nur dieses kleine Detail. Sie ist 80 Jahre alt.
1 bis 2 pro Mal, nicht mehr als 6 am Tag. Und wenn Sie es an mehr als 10 Tagen brauchen im Monat.
Die Arbeit macht ihr eine Menge Spaß. Sie kennt die Kunden schon sehr lange.
Ich finde es anregend. Ich finde es auch manchmal erfüllend. Manchmal herausfordernd, aber ich denke, auch das tut gut, damit man nicht so nur auf dem Sofa sitzen bleibt.
Aber Silke Bürger macht den Job nicht nur zum Spaß. Es geht ja auch ums Geld. Als ihre Kinder klein waren, war sie 17 Jahre lang raus aus ihrem Job.
Manches würde eben auf der Strecke bleiben, sei es Urlaub oder Ausgehen, Theater. Sowas, das müsste ich dann schon einschränken.
In Schleswig-Holstein bekommt man im Schnitt knapp 1.700 Euro Rente. Mit den hohen Mieten im Land bleibt da sonst nicht viel zum Leben übrig, sagt der Sozialverband dort. Außerdem kann man seit Anfang des Jahres als Rentner 2.000 Euro im Monat steuerfrei dazu verdienen. Das finden viele attraktiv. Viele Menschen aus der Babyboomer-Generation wollen aber auch länger arbeiten. Nicht nur für das Geld. Dazu forscht Claudia Büngeler an der Uni in Kiel.
Personen mögen vielleicht sehr gerne arbeiten. Es macht ihnen Spaß. Die sinnhaften Kontakte fallen weg. Die Möglichkeit, sich vielleicht auch noch über andere Dinge zu realisieren, sich zu verwirklichen, sind einfach wichtige Ziele für Personen. Und die enden nicht einfach nur, weil man jetzt ein bestimmtes Alter erreicht hat.
Als Rentnerin ist Silke Bürger sehr flexibel. Sie übernimmt zum Beispiel auch die späteren Schichten, die jüngere Kollegen mit Kindern nicht so gern machen wollen. Und sie ergänzt das Team sehr gut, sagt der Apothekenchef Jan-Henning Staggenborg.
Frau Bürger hat eine ganz besondere Nähe zu den Kunden, bringt auch unseren jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unheimlich viel durch ihre Erfahrung und durch ihre Ruhe, die sie ausstrahlt. Das ist was ganz Besonderes.
Silke Bürger hat in der Apotheke im Kreis Pinneberg erst mit 63 Jahren angefangen und sie will so lange weitermachen, wie es geht.
Und das war Joshua Greiten, NDR 2 aktuell.
Und das war das NDR 2 Update um 5 mit Eva Engert.
NDR 2 Update, täglich um 12 und 17 Uhr.